Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag auf der 102,6 bei Radio Free FM. Um 16 Uhr, ja, die Plattform bis 17 Uhr. Wie gewohnt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute ist ein Thema, das, sagen wir, aus dem Bereich Umwelt und Natur bzw. Naturschutz kommt. Es geht um die Arge. Arge steht für Arbeitsgemeinschaft Donaumoos. Es geht um Moore. Es geht um sehr vieles eben, was mit Naturschutz, Klimaschutz zu tun hat und mehr. Und mein Studiogast ist die stellvertretende Geschäftsführerin der Arge Donaumoos und das ist die Frau Anja Schumann. Ganz herzlich willkommen, Frau Schumann. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie bei uns heute im Studio sind.
Ja, vielen Dank, Herr Trost, und auch guten Tag an alle. Ja, das freut mich, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich unsere Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos, muss man noch dazu betonen, vorstellen kann.
Ja, ich würde vorschlagen, Frau Schumann, damit die Hörer auch ein klein bisschen zunächst über Sie wissen, machen wir erstmal kurz Sie persönlich, dass wir Sie vorstellen. Erzählen Sie vielleicht den Hörern so in ganzer Kürze ein klein bisschen über sich, was Sie machen, wer Sie sind oder wie auch, was immer Sie denken, dass die Hörer vorab von Ihnen ein bisschen erfahren sollten, damit die Hörer auch wissen, wer denn die Frau Schumann ist und wer da heute bei mir im Studio sitzt oder steht.
Ja, gerne. Sie hören ja sicherlich, dass ich nicht aus dem Süden stamme in meiner Stimme. Ich bin eigentlich gebürtige Hamburgerin, aber immer durch Schule und Studium immer weiter in den Süden gekommen und hier dann im schönen Ulm gelandet. Bin auch in Ulm und um Ulm herum ganz schön viel herumgezogen und schließlich in Leipheim gelandet. Dort habe ich mir ein Haus gebaut, ein Ökohaus, und das drückt auch schon meine Passion aus. Mein Hobby ist so ein bisschen der Umweltschutz und die Ökologie. Ich selber bin Agraringenieur, habe in Nürtingen studiert und habe aber dann 20 Jahre lang in der Industrie erstmal gearbeitet, hier bei einem ganz großen Arbeitgeber in Ulm, bei Gardena. Deswegen bin ich auch eigentlich hierher gekommen. Und irgendwann, nach einer gewissen Selbstständigkeit, habe ich aber gedacht, weswegen habe ich eigentlich Landwirtschaft studiert und mit meinem ökologischen Gedanken das umzusetzen. Und da habe ich mich blind bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos beworben, ob sie nicht einen Agraringenieur gebrauchen können. Und wie das Leben so spielt, war es auch gerade so, dass sie jemanden gesucht haben. Und da bin ich jetzt seit 2010 immer mehr in meine Aufgabe hereingewachsen. Am Anfang war es ja nur ein paar Stunden am Tag. Und dann in der Woche, und jetzt bin ich zu 80% dort tätig. Und mein berufliches Umfeld ist die Landwirtschaft und der Naturschutz. Also ich stehe so in dem Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Bei den Landwirtschaften bin ich immer der nicht geliebte Naturschützer und bei den Naturschützern verteidige ich immer die Landwirtschaft. Also es ist schon so ein bisschen ein Balanceakt, den man in diesem Job machen muss.
Mhm, bisschen vermittelnd und immer Verständnis für die andere Seite.
Ja, richtig.
Dann auch, irgendwo rüberzubringen. Ja.
Weil der Moorschutz, den wir ja betreiben als Arge, ist für die Landwirtschaft nicht immer leicht nachvollziehbar.
Mhm. Jetzt müssen wir natürlich erklären, also Arge, haben wir schon gesagt, steht für Arbeitsgemeinschaft. Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos, auch wenn bei uns eine Ankündigung gerade in Donaumoos steht, das heißt Schwäbisches Donaumoos, das heißt der Bezug zu Schwaben und zum schwäbischen Umfeld ist damit irgendwie schon erklärt. Dann natürlich die Frage, den Verein, der irgendwann mal gegründet wurde, den gibt es dann wahrscheinlich schon länger, oder? Also ich vermute mal, die Natur, das Moos, das ist alles ja nichts, was neu ist, also insofern bestimmt schon ein Verein mit großer Geschichte und großer Historie, oder?
Für so einen Landschaftspflegeverband, wie wir uns jetzt bezeichnen, wir sind eigentlich kein richtiger Landschaftspflegeverband, weil wir eben unter besonderen Vorzeichen gegründet worden sind, und zwar 1990. Damals hat die baden-württembergische oder die Landeswasserversorgung Baden-Württemberg eine Stelle gesucht, wo sie aus der Donau Trinkwasser entnehmen kann für den Großraum Stuttgart. Sie entnehmen ja ein Drittel ungefähr nördlich unseres Arbeitsgebietes im schwäbischen Donaumoos an Trinkwasser, aber ein großer Teil kommt auch aus der Donau. Und damals hat der bayerische Staat und der baden-württembergische Staat einen sogenannten Staatsvertrag abgeschlossen, mit dem Ziel, also für den Ausgleich der Trinkwassergewinnung, dass das Leipheimer Moos und das Gundelfinger Moos, also das schwäbische Donaumoos, wieder renaturiert wird. Und da haben wir 10 Millionen Euro bekommen, damals waren es 20 Millionen D-Mark. Von denen konnten wir auch jetzt wirklich ganz lange leben und unsere Maßnahmen umsetzen, von denen ich ja nachher noch erzähle. Und das war jetzt, haben wir ein kleines Problem gehabt. Die Zinsen sind jetzt außen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen über Projekte finanzieren. Aber das ist ganz normal im Naturschutz. Und wir versuchen halt, Klimaschutz und Naturschutz durch Wiedervernässung von Mooren zu bewirken. Und unsere Aufgabe ist die Offenhaltung der Landschaft, vor allem für den Wiesenbrüter, die sehr gefährdet sind. Das war das ursprüngliche Ziel. Der Klimaschutz ist erst jetzt vor ein paar Jahren dazu gekommen.
Mhm. Das heißt, ich nehme an, bei Ihnen im Verein sind dann sehr, sehr viele Menschen, die irgendwo, die ich als Naturfreunde irgendwo so vielleicht bezeichnen würde, die sehr viel gerne draußen sind, sich um Tier und um Landschaft kümmern und da einfach ja auch den Blick dafür haben. Also viele Menschen ja aus diesem Bereich, ja.
Ja, es hat noch ein bisschen einen anderen Hintergrund. Also die Landschaftspflegeverbände, die sind paritätisch aufgebaut. Und das heißt, viele Mitglieder bei uns sind Kommunen, dann im Bereich Landwirtschaft und dann im Bereich aus dem Naturschutz. Und das ist immer so in Drittelparität aufgeteilt, damit jeder gleich bei Planung und so zu Worte kommt. Wir haben natürlich auch vor allem private Mitglieder, aber der Großteil wird eben aus den kommunalen Mitgliedern finanziert, als auch eben über die Projektgelder und die Staatsgelder. Wir haben ganz geringen Beitrag. Also wir freuen uns über jedes Mitglied. Das sind 25 Euro im Jahr, die man nur zahlen muss und die fließen in unsere Projekte ein. Wir haben zum Beispiel Wildpferde, die damit dann finanziert werden. Mhm. Und die eigentlichen Naturschutzprojekte können wir dann immer über andere Gelder finanzieren.
Mhm. Wie viele Menschen sind denn im Verein bei Ihnen Mitglied?
Oh, jetzt stellen Sie mir eine Frage.
Also reden wir jetzt von 10 oder von 100?
Nein,
oder von
1000? Also es sind 200 bis 300, glaube ich, plus Kommunen und Landkreise und so weiter, ja.
Das heißt, aus den Verbänden und aus Kommunen, Landkreisen sind dann auch quasi Menschen vertreten, die auf jeden Fall da auch mitschauen, mit denen Sie auch sprechen. Und sind dann das, bei den Menschen, die da mitmachen, überwiegend jüngere oder eher alle Altersgruppen oder wie sind sie so besetzt? Also bei vielen Vereinen ist zum Beispiel das Thema, dass die Nachwuchs suchen und dann zum Beispiel sagen, Mensch, wir suchen dringend junge Leute und auch vielleicht ein Punkt, wo vielleicht der eine oder andere heute zuhören könnte. Aber wie sind Sie aufgestellt oder laufen bei Ihnen auch die jungen Leute rein und sagen, wir wollen zurück zur Natur oder?
Nein, leider nicht so. Also wir haben viele ältere oder mittleren Altersmitglieder, weil sie ja oft nur zahlende Mitglieder sind. Aber was wir haben trotzdem sehr viel Kontakt mit Jugendlichen. Erstmal haben wir immer eine FEJ-Stelle frei jedes Jahr und die ist sehr gefragt. Die freuen sich alle, wenn sie da mal mitarbeiten können. Und das sieht dann aus, dass sie Pegel messen, die Pferde betreuen oder eigentlich uns helfen, auch im Büro. Aber wir nehmen sie auch zu vielen Veranstaltungen mit, damit die auch was lernen. Und über die haben wir sehr viel Kontakt auch zu Jugendlichen. Und dann haben wir noch ein Jugendcamp, das wir mit dem Museum in Bechingen zusammen machen. Und was auch immer häufiger kommt, worüber wir uns auch sehr freuen, ist, dass sich Freiwillige melden, dass sie doch mal irgendwas mitarbeiten möchten. Und dann machen wir so kleine Aktionen mit Jugendlichen zusammen. Mhm. Aber auch andere. Es war auch mal von der Post eine Gruppe da, die da mitgearbeitet hat. Und das ist dann schön. Dann freuen wir uns und jeder hat einen Vorteil. Also wir haben Arbeiten erledigt, die wir sonst nicht ohne viele Hände schaffen.
Ja.
Ja, und andererseits haben die mal das Erlebnis, was für die Natur getan zu haben.
Meine grundsätzliche Frage ist, sind das denn mehr Jungs und mehr Mädels? Wenn ich Pferde höre, denke ich, dass vielleicht so für die Mädchen dann auch immer wieder kommen, oder?
Ja, wir sind ganz gemischt. Also wir haben mal Mädchen, wir haben mal Jungs. Also das hält sich eigentlich die Waage, muss ich sagen. Auch die Jungs kommen mit Pferden gut klar, so ist es nicht.
Naja, meistens oder überwegend ist bei den Mädels.
Ja, aber die sind immer ganz begeistert. Also die finden darüber dann einen Zugang zu Tieren oft.
Oh ja.
Ja, weil wir haben so Exmo-Ponys, die leben zwar wild, aber sind sehr zutraulich, wenn die Betreuer da sind. Und da lernen sie mal, wie ein Tier auch reagiert auf eine Zuwendung. Ja, dass es ganz ehrlich reagiert. Und Also wir haben schon sehr viele Wandlungsprozesse miterlebt bei unseren FOJ-Lern.
Ja, und der Verein ist dann in Leipheim ansässig oder in Ulm ansässig oder wo ist quasi so sein Sitz?
Ja. Genau. Also wir sitzen am Leipheimer Moos in Riedheim, nennt sich das. Das drückt der Name ja schon aus, das Ried, dass da was mit feuchten Böden zu tun hat. Und wir sitzen da, haben von der Gemeinde Leipheim, deren Bürgermeister jetzt auch gerade unser Chef ist, unser Vorsitzende, der Herr Christian Konrad. Und dort sitzen wir beim Kindergarten in dem oberen Geschoss und haben da mehrere Büroräume. Wir sind 9 Leute in der Arge, zum Teil Teilzeit, paar Festangestellte. Und ja, sind eine nette Truppe, sind ein tolles Team auch. Wir haben einen sehr tollen Chef, der da auch mit uns alles mitmacht und wir demokratisch entscheiden können. Und das ist ein ganz tolles Arbeitsambiente, muss ich sagen. Ich bin ja die Industrie gewöhnt gewesen, 20 Jahre, wo es nur um Geld geht oder so. Ja. Und hier stehen auch mal menschliche Werte. Und wenn mal ein Kind krank ist oder so, dann ist keine Frage, dass wir einspringen und meine Kollegen dann nach Hause gehen kann oder so.
Mhm. Ja. Sind Sie dann hier, also vom Einzugskreis in ganz, ja, wenn man sagt Süddeutschland, das heißt ja dann hier, es geht um zusammenhängende Feuchtgebiete. Süddeutschland steht Text, mhm. Also quasi unterwegs und über wie soll man sagen, überschauen, besuchen und kümmern sich um ganz Süddeutschland oder nur jetzt, sagen wir, um Leipheim und Ulm, um Ulm herum, ja. Und was irgendwo halt so in der näheren erreichbaren Gegend ist, oder mhm. Wie weit ist denn so Ihr Aktionsradius sozusagen?
Ja, so, und wir nennen es das Arbeitsgebiet von uns. Das erstreckt sich so von Elching-Langenau bis Richtung Donauwörth, also oh ja. Vor Lauingen ungefähr. Der Moorkörper, den wir betreuen, der hat ungefähr 4000 Hektar. Wobei ein anderer großer Moorkörper, der genauso groß ist, auf der baden-württembergischen Seite liegt. Leider ist Baden-Württemberg im Moorschutz mit der Wiedervernässung noch nicht so weit, wie wir es uns wünschen würden. Wir hätten gerne alles zusammen gemacht. Aber das ist natürlich immer sehr schwierig, länderübergreifend zu arbeiten. Die Bestimmung und die Genehmigungsverfahren sind unterschiedlich. Mhm. Aber ich denke, dass die Langenauer, Asselfinger und Ramminger auch bald hinterherziehen. Die unterliegen ja dem Regierungspräsidium Tübingen. Mhm. Und ich denke, dass da auch bald was passiert werden. Wir werden von der Regierung von Schwaben in Augsburg hauptsächlich betreut. Und wir hier direkt im Moment sind unsere Hauptakzente das Leipheimer Moos, das bereits seit 2011 oder 2013, wieder vernässt wird. Das erzähle ich gleich noch genau. Und dann haben wir noch das Gundelfingermoos, wo jetzt die Wiedervernässung ansteht. Also diese beiden großen Gebiete betreuen wir, weil es auch Naturschutzgebiete, die Kernzentren sind. Und wir hier wieder Wasser zurückhalten. In Leipheim leiten wir sogar aktiv Wasser in das Moor ein.
Mhm. Ja, vom Aktionsradius, ich weiß nicht, ich war selber vor einigen Jahren ab und zu mal in Buchau, da hat es ja auch dann diesen Federsinn, darum ist glaube ich auch Moorgebiet, ja. Wenn
genau,
ich das richtig
weiß. Genau, das Frungariete gibt es, ja, wunderschönes Moorgebiet, das über eine Stiftung finanziert wird, das Ganze. Mhm. Da arbeiten wir auch eng zusammen. Also ich habe eine Kollegin, die das Gleiche macht wie ich, also wir haben ja hauptsächlich Beweidungssysteme, einen Kontakt zur Landwirtschaft und wir tauschen uns da auch auf, weil wir einfach sagen, es gibt keine Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, sondern wir müssen da zusammenhalten und diese Spezifikation Moorlandschaft und Moorlandschaft wieder nass machen, ist was ganz Spezielles, wo wir sehr viel noch lernen müssen und austauschen müssen, damit wir nicht so viele Fehler machen. Mhm. Weil das doch ein ganz wertvoller Boden ist ein ganz wertvoller Naturraum, den wir nicht so häufig noch haben.
Ja, sind Sie dann bei Ihren Tätigkeiten sehr eng dann auch mit anderen im naturkundlichen Bereich tätigen Vereinen und Gruppen, also NABU fällt mir zum Beispiel ein, BUND, irgendwie dann im Austausch, im Kontakt, ja. Und vernetzt? Oder?
Ja, wir machen viele Projekte. Wir sind ja, wie gesagt, Wiesenbrüterschützer. Dort hatten wir ein riesiges Projekt mit dem NABU, dann haben wir den Bund, mit dem wir ganz toll auch zusammenarbeiten, wobei da eher der Austausch ist und mein Vorgesetzter, der Herr Dr. Meck, ist ein bekannter Vogelkundler in Süddeutschland oder in ganz Deutschland, der auch viele Vorträge dann reist zu diesen Vereinen und dort über unsere Arbeit berichtet.
Ja, und generell ist die, sag mal, die Natur, das Interesse für Natur in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit Klima und Klimaschutz wieder etwas mehr in den Vordergrund gerückt. Sehe ich das richtig, oder?
Sehr in den Vordergrund gerückt. Vor allem haben wir ja dieses Rette die Bienen in Bayern gehabt, was ja sogar eine sagen wir mal, eine Verordnung oder nicht eine Verordnung, aber Vorgaben für die Landwirtschaft bewirkt hat, wie sie zu mähen haben, wann Schnittzeitpunkte sind, ob gewalzt werden darf, das Grünland oder nicht. Ja, sagen wir mal ein Beispiel, Walzen jetzt, damit Sie sind ja keine Landwirtschaftler, aber damit Sie sich ja vorstellen können, was damit gemeint ist. Mhm. Im Frühjahr oder im Winter friert der Boden oft auf und dann walzt der Landwirt mit riesigen Walzen, die Sie vielleicht schon mal in der Landschaft rumliegen sehen haben, den Boden, um wieder die Wurzeln an das Erdreich zu drücken.
Ja.
Und wir achten aber darauf, dass das vor dem 15.03. passiert, weil so ab Mitte März beginnt wirklich der Kiewitz und andere Bodenbrüter dann schon zu balzen und sich Nester einzurichten. Und wenn da so eine riesen Walze mit 4-5 Metern Arbeitsbreite ankommt, dann schafft das nicht mal sein Nest zu schützen und dann ist das Nest platt. Ja, und das ist auch das Problem, weswegen wir durch die intensive Landwirtschaft und diese großen Maschinen, was nachvollziehbar ist, der Landwirt muss ja betriebswirtschaftlich denken und arbeiten, aber das ist natürlich für den Vogel und die Wiesenbrüter was ganz Schlechtes. Und deswegen achten wir besonders darauf, dass die Zeitpunkte eingehalten werden, dass die Landwirte sich dran halten.
Jetzt haben wir schon ein klein bisschen über den Verein erfahren, auch ein bisschen über die Bedeutung der Aktivität des Vereins gelernt, aber noch nicht so ganz genau erschlossen. Die Thematik Moor, das Thematik Moos, das ist ja begrifflich irgendwo, geht in die gleiche Richtung, aber Moos hat wahrscheinlich mit Moor bedingt auch natürlich ja einen Zusammenhang zu tun. Aber meine Frage ganz vorweg soll sein, sind wir in einem sehr, sagen wir mal, durch Moore und Moos geprägten Gebiet dann? Also ist Ulm und Umgebung und Süddeutschland ganz besonders ein Gebiet eben für ja, solche...
für solche Moorgebiete.
Moorgebiete, ja?
Ja, entlang der Donau sicherlich. Wir haben noch in Bayern das bayerische Donaumoos. Mhm. Dann haben wir in Richtung Alpen noch einige Moore, das sind dann aber Hochmoore. Also wir sind ja hier ein Niedermoor. Ganz kurz zur Erklärung, ganz einfach nur. Beim Hochmoor kommt meistens das Wasser von oben oder kommt das Wasser von oben im Regen und kann nicht durch eine dichte Bodenschicht mehr durchsickern und deswegen bildet sich dieses Moor. Und beim Niedermoor, wie wir es hier haben, hier kommt das Wasser von der Schwäbischen Alb und will in die Donau fließen. Und dann gibt es einige Durchbrüche, wo das Wasser dann sich durch einen Kieskörper hoch in solche Talsenken hochgepresst hat und entsprechend durch Pflanzenablagerungen und so dieses Moor dann über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden ist. Mhm. Und wir haben entlang der Donau eher Niedermoorgebiete, zum Teil auch im Frungerried und so weiter. Bad Wurzach ist vielleicht auch ein Begriff, da gibt es ja die Moorbäder.
Klar. Ja. Natürlich auch die ganzen Heilbäder.
Ja,
ne?
Richtig.
Genau,
stimmt, ja. Seid ihr damit was zu tun. Hm. Und Moos ist eigentlich eine Pflanze, die auf nassen Böden wächst, aber auch natürlich im Rasen, wenn es nass und kühl ist, vor allem am Nordseiten. Und Moose kommen hauptsächlich aber in Hochmooren vor, weil wir dort auch oft so Tannen- oder Kiefernwälder drumherum haben, witzigerweise, die dann aber natürlich absterben. Aber es ist eher so, wir finden oft Hochmoore auch in Hochlagen, in Waldgebieten.
Oh ja, aha. Also ist bei uns in der Umgebung, sagen wir mal, ganz wesentlich der Aspekt Donau. Wir haben auch dann ja die bayerische Seite, Donau, Bayern, also klar, Dillingen, Donauwörth fließt die Donau ja auch. Mhm. Das ist also ursprünglich oder einfach der Bezugspunkt. Das heißt, wäre keine Donau hier, wären wahrscheinlich auch keine vergleichbaren Moorgebiete, Feuchtgebiete vorhanden. Und umgekehrt, da wo jetzt eben keine Feuchtgebiete sind, vielleicht in Norddeutschland irgendwo, gibt es eben auch dann eher keine solchen vergleichbaren Flüsse oder sowas.
Ja, da werden aber die Moore anders dann gebildet. Das ist ganz interessant, weil Niedersachsen ist eigentlich das moorreichste Land bei uns hier in Deutschland. Und auch bei Bremen gibt es ganz riesige Moorgebiete und dort wird ja hauptsächlich auch Torf abgebaut. Und dieser Torfabbau ist ja was ganz Schädliches für das Klima, weil wir, sagen wir mal, durch die Trockenlegung von Mooren, müssen Sie sich so vorstellen, das ist ja jahrtausendgebundene Kohlenstoff, der im Boden liegt. Der ist ja vom Sauerstoff abgeschlossen, weil wir ja hier eine Wassersättigung haben in diesen Böden. Und jetzt haben natürlich die Landwirte, um mehr Boden zu gewinnen, in den letzten Jahrhunderten haben sie die Moore trockengelegt, was aber zur Folge hatte, dass jetzt Sauerstoff an den Kohlenstoff gelangt ist und wir jetzt dieses CO2-Problem haben, das aus diesen Mooren entweicht und seine Äquivalente. Und deswegen sind trockengelegte Moore eigentlich klimaschädlich.
Ja.
Da entweichen 20 bis 40 Tonnen CO2 pro Hektar. Ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter pro Jahr aus. Und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit, der ja sehr Klimaschutz geprägt ist und wir ja annehmen, dass CO2 einer der Klimakiller ist, eine Möglichkeit, wenn wir diese trockengelegten Moore wieder vernässen, innerhalb kürzester Zeit ein sehr großes Klimaziel zu erreichen.
Mhm.
Das sind ja nur 6% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die trockengelegt sind.
Mhm.
Und das heißt, 6% der Landwirte, jetzt sage ich es mal ganz krass, müssten bluten, indem wir das Moor wieder renaturieren. Aber dann hätten wir, ich glaube, die Landwirtschaft über 30% sofort ihres Klimasolls erfüllt.
Ah, ja.
Und das ist natürlich schon, wenn Sie mir vorstellen, 7% und 30% kann ich abdecken. Das ist schon eine Zahl, die sehr ausschlaggebend ist für diese Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen werden. Dass wir versuchen, Programme zu entwickeln, wo die Landwirte auch auf nassen Böden arbeiten können. Das sind ganz viele Projekte, wo wir Projektpartner sind, Praxispartner, weil wir ja schon so viel Erfahrung haben mit der Wiedervernässung. Und da arbeiten wir mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zusammen, dann mit der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern. Aber auch Hohenheim bezieht Werkstoffe von uns, um rauszufinden, kann man aus diesen Moorstoffen Kunststoffe herstellen. Man kann aber auch Dämmplatten herstellen. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn man kein Styropor braucht oder nimmt, was ja sehr aufwendig ist, herzustellen und auch zu entsorgen. Und wir können tatsächlich so Grasdämmplatten damit machen. Dann haben wir natürlich ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Wenn ich jetzt Moor höre, also ich sehe schon, das Moor der Realität dann auch bei uns in unserem Gebiet, der hat nichts zu tun mit dem, sagen wir mal, den finsteren Stories in England irgendwo.
Ja,
man
denke mal, etwa Wallace
genau,
oder so. Ja.
So ist es, genau, wo der Nebel aufsteigt, wo es finster ist, wo irgendwelche Leute versinken und da irgendwo verschwinden. Also unsere Realität mit Moor sieht ein bisschen anders aus.
Ja, weil unsere Moore leider trockengelegt sind und wir daran arbeiten, sie feucht zu machen, aber dann kommt der Nebel auch. Also so ist es nicht, ja, weil da natürlich die Feuchtigkeit ist verdunstet. Also wir haben schon im Herbst solche Moor-Szenen, wie man sie in dem Film kennt. Und wenn man das erleben möchte, dann kann man sich gerne mal bei uns auf die Internetseite einklinken, www.hage-donaumoos.de, weil wir sehr viele Wanderungen und Exkursionen ins Moor anbieten.
Mhm.
Gibt es Exkursionen für Frühaufsteher, da kriegt man dann diesen Morgennebel mit und es ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn dann die Sonne aufgeht und der Nebel langsam verschwindet und diese schöne Natur zum Vorschein kann.
Ja, das heißt, die bieten auch für interessierte Menschen, die jetzt nicht im Verein irgendwo sich anschließen wollen, aber einfach ein Naturinteresse haben, einfach mal einen Nebel über dem Moor erleben wollen und einfach mal wissen wollen, wie das aussieht.
Ja.
Touren, wo man sich dann auch anschließen kann und dann einfach mal.
Also wir haben mehrere Exkursionen. Wir arbeiten auch mit der VHS zusammen in Günzburg, Ulm zum Teil auch. Manche werden auch in Ulm angekündigt. Und man kann aber auch aus der Tagespresse entnehmen, wann wir Exkursionen anbieten. Und wie gesagt, die Internetseite ist am sichersten. Wir haben jetzt auch einen neuen Instagram-Account, da kann man dann auch gerne reingehen, Arge Donaumoos. Da ist mal das Neueste drin. Wenn unsere Störche zum Beispiel jetzt wieder Junge haben, wird da ein bisschen was gezeigt. Oder auch wenn die schottischen Hochlandrinde oder die Wasserbüffel, die bei uns leben, Kälbchen bekommen, das teilen wir dann auch gerne mit.
Ja, weil Sie es gerade ansprechen, jetzt hätte ich schon gefragt, was gibt's denn noch für spannende Tiere? Also vorher haben wir von den Ponys schon gehört, jetzt haben wir schon gehört, was ist dann noch typisches einmal ein Tierwelt, das man in dem Bereich von Mooren oder von Moos dann irgendwo vorfindet?
Also typisch sind natürlich die Wiesenbrüter und die entsprechenden Insekten, die dort leben. Und wir versuchen so natürlich wie möglich das Moor zu pflegen, nicht mit Maschinen reinzufahren, sondern mit Tieren. Und das müssen natürlich dann Tiere sein, die diese feuchten Zustände auch aushalten. Also wir könnten jetzt keine schwarz-weiße Milchleistungshochkuh da reinstellen, die würde nach ein paar Stunden abhauen und die würde das Futter gar nicht dort verdauen können. Und da haben wir uns robuste Tierrassen ausgesucht, wie das schottische Hochlandrind, was ja eigentlich schon im Namen ausdrückt, wo es herkommt. Und das schottische Hochland ist ja eine moorige Landschaft auch. Also das sind Tiere, die das ganze Jahr ohne Unterstand draußen leben können. Mit ihrem zottigen Fell schützen sie sich einmal vor Wärme und Kälte, aber auch vor den Insekten. Was wir nämlich haben, sind Bremsen und Mücken. Also das ist typisch für Moor, auf jeden Fall im Sommer. Und die andere Tierrasse scheint nicht so hierher zu passen, war aber vor ein paar Jahrtausenden auch hier entlang der Donau zu finden. Das sind die Wasserbüffel, die wir jetzt bei uns speziell wieder aus Italien geholt haben. Die Mozzarella-Wasserbüffel sozusagen. Das sind etwas großrahmigere Tiere, die speziell auch für diese Nassflächen geeignet sind. Wasserbüffel sind zum Beispiel keine Rinder, das vertauscht man oft, das ist eine eigene Gattung. Sie haben breitere Klauen und eine Hornstruktur, die die feuchten Böden sehr gut verträgt. Und was sie machen, das ist sehr eigenartig und für uns immer ein Lächeln auf die Lippen zaubernd, ist, dass sie sich eigene Sohlen bauen. Sie schieben mit ihren riesigen Schädeln und Hörnern einfach die Erde zur Seite, also nicht mit den Vorderklauen, sondern wirklich mit dem Kopf. Und die können bis zu 2 Meter tief dann sein, diese Sohlen. Und in diesen Sohlen baden sie dann und schützen sich dann vor Hitze und dem Insekten. Und dann haben sie eine Schlammschicht auf, wenn sie rausgehen, und sind ganz besonders geschützt.
Ja.
Bei den Wasserbüffeln ist zum Beispiel so, dass sie nur die Hälfte der Schweißdrüsen haben wie Kühe. Und deswegen müssen sie dieses Wasser haben. Also ein Wasserbüffel, wie der Name ja auch schon sagt, braucht wirklich Wasser oder Grundwasser, das er dann anzapfen kann.
Oh ja, ganz naiv gefragt, wenn es morastig ist und schwere Tiere, sinken die dann nicht ein? Also
ja, das ist auch richtig so. Also sie sinken ein, und das ist der große Vorteil von Wasserbüffeln zu Kühen. Also die Kühe brechen auch gerne mal ein und kommen dann nicht weiter, weil Kühe die Angewohnheit haben, natürlich mit den Beinen aufzustehen. Und die Wasserbüffel, die haben das so in ihrer Genetik drin, die wälzen sich raus. Müssen sich wie ein Soldat, der robbt, vorstellen. Also die benutzen ihre Körperoberfläche und schaukeln sich dann aus kritischen Situationen heraus. Mhm. Und somit sind die für ganz nasse Flächen eher geeignet. Wir nehmen auch die schottischen Hochlandrinder eher für die Randbereiche und die Wasserbüffel wirklich für die Kernzonen.
Mhm. Aber jetzt gefährlich im Sinne von, dass einer mal, also ich denke wieder an die Edgar Wallace und wie sie alle heißen Filme, dass jemand im Moor dann untergeht und da rausgerettet werden muss oder so. Also jetzt Tiere, oder also Menschen natürlich dann auch. So ist es nicht,
nein,
oder?
Und das haben wir es leider noch nicht geschafft.
Ja. Das heißt, es sind ja Extreme, das was man da in solchen Filmen, sage ich mal, die extreme Ausprägung von Moor, wo es dann eben einen braunen Sumpf gibt, wo man
kann schon passieren.
Untergehen könnte.
Wir haben schon einige Gummistiefel verloren.
Okay, solange es die Gummistiefel sind. Ja, und solange sonst alles heil wieder rausgekommen ist, ist, glaube ich, ja nicht ganz so dramatisch. Ja, Frau Schumann, wir haben schon wieder ein bisschen dazugelernt. Aber ein wichtiger Punkt, den wir erklären sollten, der auch wahrscheinlich den meisten nicht so ganz präsent ist, ist die Zusammenhänge zwischen Moorschutz und Landwirtschaft, Klimaschutz, Naturschutz, Themen, Stichworte, die Sie schon ein bisschen angesprochen haben, aber die doch, wie ich gelernt habe, so aus dem Vorgespräch entnommen habe, eine große Bedeutung haben. Und dann wollen wir doch darüber ein bisschen sprechen. Also sprechen wir über Moorschutz und Landwirtschaft oder Landwirtschaft.
Ja, Landwirtschaft. Also Moorschutz und Landwirtschaft ist so ein ganz spezielles Thema. Wir hatten in Bayern vor Anfang letzten Jahrhundert ein sogenanntes Ödlandgesetz, wo die Landwirte genötigt wurden, wirklich vom Staat, ansonsten wären sie enteignet worden, das Moor trockenzulegen, um Fläche für die Lebensmittelgewinnung herzustellen. Und das war natürlich eine mühsame Arbeit. Sie hatten ja noch damals nicht die Maschinen wie heutzutage. Und jetzt kommen wir wieder, die Naturschützer und Klimaschützer, und sagen, jetzt müsst ihr das Moor wieder nass machen. Das ist natürlich ganz schön schwierig, in die Köpfe der Landwirte reinzubekommen. Andererseits haben wir die sogenannten mineralischen Böden. Ein Moorboden nennt man organischen Boden, ist heute die Technik so weit fortgeschritten und durch unsere Landwirtschaft, wie sie derzeit betrieben werden wird, haben wir da keine Nahrungsmittelknappheit mehr. Und wir sollten eher wieder diesen wertvollen Naturraum Moor schützen, weil es was ganz Seltenes ist und wir eine ganz hohe Biodiversität dort haben. Die Arge Schwäbisches Donaumoos ist damals angetreten, um eben diesen Naturraum zu schützen, um wieder Pflanzen und Insekten dort anzusiedeln, vor allem Vögel, den sogenannten Wiesenbrütern, wieder Lebensraum zu geben. Und die brauchen unbedingt nasse Flächen und nasse Mulden. Und die Landwirtschaft will natürlich trotzdem ihre Flächen behalten. Und das ist jetzt das Spannungsfeld, wenn wir sagen, wir müssen jetzt den Boden nass machen, können Sie sich ja natürlich vorstellen, dass man mit schweren Maschinen auf diese nassen Böden nicht mehr fahren kann. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes dem Landwirt anbieten. Er hat sehr viel Mais angebaut, was für den Boden sehr schädlich ist, weil wir durch diesen offenen Boden, Mais wird ja erst im April, Ende April, Anfang Mai gesät. Mhm. Ja, das heißt, wir haben immer einen ganz offenen Boden und wir, weil der Boden mit dieser Art der Bewirtschaftungsform vermult, haben wir ganz hohen Bodenverlust. Das sind 2 Zentimeter pro Jahr. Ich wollte es auch nicht glauben. Das war so eine Zahl immer aus der Literatur für mich. Und als wir jetzt mit der Universität Freising oder Weihenstephan einen Pegel gesetzt haben. Pegel benutzt man immer, um die Wasserstände zu messen. Wir haben mehrere hundert Pegel bei uns überall in dem Gebiet, die wir regelmäßig kontrollieren. Und da sind wir von einer Moorkarte von 1992 ausgegangen und dort hätten wir einen Meter noch Torfmächtigkeit haben sollen. Und dann setzen wir den Pegel und dann waren es noch gerade 50 Zentimeter. Mhm. Und dann kam schon der Kies. Was will denn der Landwirt machen, wenn er dann auf Kies arbeitet? Also noch 25 Jahre und er hinterlässt eigentlich seinem Nachfolger, wenn er einen hat, einen Kiesacker. Und deswegen müssen wir unbedingt was tun, um diesen Boden zu schützen, ihn vor diesem Abbau zu schützen. Und das können wir, indem wir den Wasserstand wieder anheben und diesen natürlichen Zustand schaffen. Und wir haben mehrere Versuchsfelder jetzt. Es ist ein Projekt, das nennt sich More Use. Dort werden sogenannte Paludikulturen angebaut. Paludikulturen sind einfach Pflanzen, die auf nassen Böden wachsen und noch eine landwirtschaftliche Ernte ermöglichen. Das ist so eine Säcke, Carex heißt die, oder das sogenannte Rohrglanzgras. Und aus diesen Pflanzen, die auch natürlich im Moor vorkommen, die wir nur so als sogenannte Monokultur anbauen, können wir ganz tolle Stoffe herstellen. Und das versuchen wir gerade zu erforschen und versuchen, Produktionen aufzubauen. Morgen ernten wir zum Beispiel jetzt diese beiden Flächen und da experimentieren wir auch mit den Erntemaschinen. Und diese Ballen, die wir morgen erzeugen, das wird zu Papier gemacht. Da gehen wir zur Papierfabrik Schäufelin, bei Kirchheim Tech ist die, in Lenningen. Dort haben wir jetzt ein Versuchslabor, die dann versuchen, mit diesen Ballen Papier zu erzeugen. Und eigentlich ist es viel vorteilhafter als Holz. Erstens schonen wir die Wälder, wenn wir sie nicht für Papier abholzen, weil wir bei dieser Produktion den Holzanteil nicht entfernen müssen. Ja, und wir haben einfach nur die Fasern des Grases, die wir nutzen. Mhm. Und so spielt es sich auch bei Dämmplatten ab. Oder wir haben jetzt, wir kennen ja die Platten, die so halb Kunststoff, halb Holz sind. Und auch die lassen sich mit halb Kunststoff, halb Gras herstellen. Und das ist das Tolle. Wir müssen nur gucken, dass wir genügend Masse haben, um eine Produktion aufzubauen. Ja, und ein Landwirt sagt, er macht nur Masse, wenn wir eine Produktion schon haben. Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt versuchen, in unseren Projekten auszugleichen, dass wir Machbarkeitsstudien finanzieren und schon kleine Probeanlagen bauen, um diese Platten dann herzustellen. Hier in Leipheim planen wir zum Beispiel, Möbelbauplatten herzustellen. Das sind wunderschöne Platten, so wie Pressspanplatten, haben aber eine ganz tolle Stabilität, duften nach Heu, das hat ja auch was, eine duftende Platte, und daraus werden Büromöbel zum Beispiel hergestellt.
Ah ja.
Ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir jetzt mit verschiedenen Universitäten versuchen rauszubekommen, was ist die beste Verwertung. Und da arbeiten wir in ganz Deutschland mit unterschiedlichen Projektpartnern zusammen.
Das heißt, da gibt es auch eine praktische Nutzung, die auf jeden Fall auch interessant sein kann.
Ja. Wir wollen eigentlich, dass der Landwirt genauso viel verdient wie beim Maisanbau.
Ja.
Er macht ja was fürs Klima, er hebt ja den Wasserstand an. Da haben wir gesagt, dafür müsste er eigentlich schon 2.000 Euro pro Hektar bekommen, nur dass er das zulässt. Und dann hätte er noch das Benefit dieser Produktion drauf. Wir müssen nämlich überlegen, wenn wir CO2 betrachten, dann verursacht ein CO2 einen Schaden von 200 Euro ungefähr im Moment pro Tonne. Und jetzt rechnen Sie mal um, wie viel 20 bis 40 Tonnen wir pro Hektar entweichten auf diesen trockengelegten Mooren. Und dann ist eigentlich die Reaktion der Politik verständlich, die sagt sofort nass mit den Böden. Ja, weil das viel zu teuer ist, was wir uns da leisten. Und entsprechend versuchen wir, die Landwirtschaft mitzunehmen. Wir haben jetzt auch diese Woche mehrere Versammlungen, wo wir den Landwirten diese Produkte mal vorstellen, ihnen schmackhaft machen wollen und sagen, komm, sowas könnten wir doch auch machen.
Und wie viel Fläche ist denn jetzt da in Quadratmetern jetzt da vielleicht im Umgebungsbereich oder im überschaubaren, wir haben es ja vorhin gesagt, im Aktionsradius eigentlich Moorgebiet oder wie viel jetzt, also für die Landschaft das relevantes Gebiet, haben Sie da irgendwie so eine Hausnummer im Kopf?
Ja, wir haben 4.000 Hektar.
4.000 Hektar,
4.000. Ja, 4.000 Hektar waren es. Und was wir wieder vernässen, ist minimalistisch. Ja, sind 100 Hektar in Leipheim, in Gundelfing sind jetzt 180 Hektar geplant.
Ja.
Und eigentlich läuft alles, was mit Moor, auch anmoorige Böden, hat diese Emissionen. Wir müssten eigentlich diese 4.000 Hektar wirklich nass machen.
Ist es realistisch oder ist das geplant, dass man das in den nächsten Jahren
geplant ist es. Also die bayerische Regierung will in den, ich glaube bis 2030 oder 2050, das weiß ich nicht, ich glaube, die haben das schon ein bisschen verlängert, 20.000 Hektar Moor wieder vernässen. Und das ist natürlich eine stolze Zahl. Und wir wissen, wie mühsam das ist. Wir haben für die erste Wiedervernässung 20 Jahre gebraucht. Jetzt das Gundelfinger Moos ist 10 Jahre, wo wir einen Arbeitskreis gebildet haben mit allen, die dort zu tun haben, waren mit in diesen Arbeitskreisen. Man hat zusammen die Planung für die Wiedervernässung erarbeitet.
Also eine riesige Aufgabe, die da eigentlich besteht, auch über einen langen Zeitraum. Und von daher natürlich, wahrscheinlich muss man, ich soll mal sagen, Ausdauer haben.
Ja, und ganz muss lange Atem muss man
weil Sie das gesagt haben, Sie haben da auch damit Landwirtschaft und mit Leuten zu tun. Wie ist dann deren Reaktion, wenn Sie sagen, das muss jetzt aus dem Grunde vernässt werden und jetzt kommt der Bauer und sagt, aber ich habe hier angebaut, jetzt weiß ich, vielleicht sogar Getreide oder irgendwas und ihr wollt mir Sie haben vor den Mais angesprochen, dann nicht mehr mich anbauen lassen, da wird ja erstmal ein gewisser Widerstand oder Widerwille da sein, oder? Oder ist das Wissen um genau den Naturaspekt auch schon ausgeprägt beim Bauern? Ich vermute eher noch nicht so, oder?
Ja, das ist leider so. Also, aber wir haben viele junge Landwirte, die das einfach sehen und schon mitgehen.
Wir haben gerade ein bisschen gesprochen über Moorschutz und die Landwirtschaft und jetzt gleicher Kontext, Klimaschutz und Moorschutz. Das soll man natürlich Klima, heute sprechen alle vom Klima und wie schaut das aus? Moor, Klimaschutz, wie ist da die relevante Verbindung?
Also die relevante Verbindung ist eigentlich, dass wir die Wasserstände einfach anheben müssen. Und wir dadurch die Emissionen von CO2 und CO2-Äquivalenten damit stoppen. Und das muss aber nicht so sein, dass jetzt alles Land unter ist, sondern es reicht so 10 bis 20 Zentimeter unter der Oberkante.
Ja.
Und wir versuchen halt auch in der Landwirtschaft, indem wir die Gräben zumachen, dass wir vielleicht auch die Gräben regulieren können, dass wir, wenn der Landwirt zum Beispiel jetzt ernten möchte, dass wir einfach ein bisschen Wasser ablassen. Und dann kann er drauf fahren und dann schließen wir wieder den Graben. Und die Landwirte, die so arbeiten, die nennen wir Moor-Klimawirte. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Leitbild entwickelt. Der Begriff Moor-Klimawirt stammt von meinem Chef, Dr. Meck. Und der hat sich jetzt eigentlich in so einem deutschlandweiten Projekt durchgezogen, dass wir Mogli nennen, also Moor und Klima. Und dort wurden 5 Moor-Klimawirte, die bereits jetzt schon zu wirtschaften, junge, innovative Landwirte, die einfach gesehen haben, es muss der Klimaschutz gemacht werden und wie können sie auf diesen nassen Böden wirtschaften. Und in Gundelfinger Moos zum Beispiel haben wir auch einen Moor-Klimawirt-Betrieb, Und das Interessante war, dass dort ein baden-württembergischer, ein bayerischer Betrieb oder zwei bayerische Betriebe sich zusammengetan haben, haben die sogenannte Biomoos GbR gegründet und dort eine schottische Hochlandrinderherde jetzt laufen, haben ihre Flächen, die alle Moorflächen waren, zusammengeworfen und die befinden sich jetzt in diesem Betrieb. Und das ist natürlich sehr innovativ, was die gemacht haben. Die haben sich jetzt also mit dem einen Betrieb auf die Moorbewirtschaftung, auf die Nassmoorbewirtschaftung konzentriert. Und da gibt es mehrere Landwirte in Deutschland, die das auch so machen, mit unterschiedlichsten Formen. In Walchin gibt es jemand, der macht dann Pellets draus oder die Ballen, die erzeugt werden. Die Heuballen werden dann in einem Blockheizkraftwerk verheizt und heizen somit Kindergärten und Wohnungen dort in Walchin. Und ja, es gibt welche, die Paludikulturen schon anpflanzen und die Wärmedämmplatten produzieren. Also da, es ist schon sehr innovativ. Und der Klimaschutz ist eben, wie gesagt, ganz wichtig. Die Zahlen nochmal, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 20 bis 40 Tonnen CO2 pro Jahr und Hektar, die da entweichen. Wenn Sie jetzt das auf die 4000 Hektar schon allein Moorkörper, die wir betreuen, umrechnen, also da müssten einige paar Mal um die Welt rumfliegen, ein ganzes Dorf oder Stadt sogar, um dieses CO2 zu produzieren, was jetzt da aus diesen Böden entweicht. Mhm. Und deswegen drückt auch diese bayerische Regierung so auf die Tube und sagt, sie wollen jetzt die Moore wieder vernässen.
Ist aber irgendwie so jetzt im breiten Bewusstsein nicht so vertreten, oder? Also wir haben es heute als Thema, aber an sich sonst, wer thematisiert sonst im Kontext von Klima und von Klimaschutz und Fridays for Future und allem jetzt irgendwo Moore, habe ich in selten eigentlich.
Ja, das gehört. Ist leider nicht so publik. Also in der Politik ist es bereits angekommen. Ja. Wenn Sie da unsere Politiker, sei es Umwelt- oder Landwirtschaftspolitiker, fragen, die wissen ganz genau, dass sie da an diesen Hebel ran müssen. Mhm. Es gibt aber ganz nette Sprüche, die man sich so werbemäßig sparen kann. Moor muss nass zum Beispiel, das ist von der Universität Greifswald entstanden. Oder Moorschutz ist gleich Klimaschutz. Ja. Das sind so Schlagworte, die wir natürlich viel mehr in die Bevölkerung reinbringen müssen. Aber von dieser Wiedervernässung sind eigentlich die Landwirte betroffen. Das heißt, es wird eher auch in den landwirtschaftlichen Medien so verbreitet als in der Öffentlichkeit.
Ja, und der einfache Nicht-Landwirt oder Mitarbeiter oder Quatsch, einfach Bürger, in Anführungszeichen, einfach der Bürger, der jetzt nicht landwirtschaftlich aktiv ist und jetzt nicht bewirtschaftet irgendwelche Flächen, kann natürlich auch selber da nichts tun, außer dass er, ja, was weiß ich, sich vielleicht informiert und irgendwo an der Stelle
sie irgendeiner Weise. Und wenn er Freunde hat, die Landwirte sind davon überzeugen.
Genau.
Ja. Und vielleicht dann von den Moorprodukten später mal was kaufen und sich dafür interessieren. Also es gibt ja schon ganz viele Partygeschirr oder so, das daraus hergestellt wird oder Verpackungen. Also dass man einfach guckt, wenn man was nutzt, kann man damit vielleicht ein Moorprojekt fördern und damit Klimaschutz betreiben.
Mhm. Dritter Stichwort, was Sie genannt haben im Vorgespräch, ist dann Naturschutz, Moor und Naturschutz. Irgendwo, Natur kann man sich dann vorstellen, aber also fahren wir da einfach mit oder führen wir das noch ein bisschen aus?
Ja, also Naturschutz war eigentlich unser primäres Ziel, weil wir, wie gesagt, auf nassen Moorböden eine ganz hohe Biodiversität haben und die Moorböden ja auch, wie gesagt, landwirtschaftlich nicht so interessant sind. Das heißt, auch ein Rückzugsraum für viele Tiere ist. Und ein Moor bedeutet ja immer große, freie Fläche. Das heißt, dass gerade dort Vögel sich sehr wohl fühlen. Auch sehr viele Durchzugsvögel. Wir haben bis zu 270 oder 240 unterschiedliche Vogelarten, die auch auf dem Durchzug hier ankommen. Es sind auch seltene Vogelarten dabei, denen wir dann eine ganz tolle Zwischenstation bieten auf ihrer Reise in den Norden oder in den Süden.
Ja. Und nochmal vom Gebiet, also bei uns gibt es jetzt relativ viel hier im süddeutschen Bereich, im Norden gibt es dann eher weniger. Also wenn man irgendwas für Natur oder für Klima tun kann, dann hier bei uns im Umfeld, im südlichen Bereich.
Ja, oder auch in Niedersachsen.
Oder
also,
auch, ja.
Ja, da ist auch ganz viel, ja. Also ich habe eine Statistik gesehen, dass also Finnland steht, glaube ich, an erster Stelle mit den moorreichsten Gebieten in ganz Europa und wir an sechster Stelle und wir sind aber an erster Stelle mit der landwirtschaftlichen Nutzung. Also da haben wir ganz schön Nachholbedarf, dass wir wieder unsere Moore in einen natürlichen Zustand führen.
Mhm.
Das ist es auch wert, auch für uns als Menschen, als auch für uns als Rückzugsraum. Wir sind ja auch Natur. Ja, und wer mal einen Spaziergang durch das Moor gemacht hat und dann so ein paar Weidetiere da sieht, der erholt sich auch wirklich.
Ja, wie sieht's denn im anderen europäischen Umfeld aus? Wir haben vorher England angesprochen, aber nur in Bezug auf irgendwie Krimis. Wie ist dieses Bewusstsein in Bezug auf Moore, wenn überhaupt in anderen europäischen Ländern vorhanden, fragt sein? Also in England wissen wir's. Wie ist dort die Situation? Also ich meine, wenn man Klima denkt, Natur denkt, das können wir ja wahrscheinlich nur isoliert Deutschland angucken, sondern muss das ja irgendwo schon ein bisschen nach Europa und die Welt getragen werden. Also meine Frage ist generell, wie schaut es jetzt in Frankreich oder in anderen europäischen bedeutenden Ländern aus? Auch Moore, auch Bewusstsein für die Notwendigkeit, die wieder einzunässen oder weniger, oder auch bei den Engländern, wie schaut es dort aus?
Also England kann ich jetzt nicht explizit beantworten, aber ich weiß, dass die europäischen Länder alle an diesem Thema arbeiten, weil ja auch die EU Agrarreform Rücksicht darauf nehmen wird in der nächsten Legislaturperiode. Oder was ein ganz tolles Vorbildland ist, ist Indonesien. Die haben innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren 40.000 Hektar Moore renaturiert. Ja, und ihren. Ja. Also ich musste so lachen, weil mal wir hatten mal vom Bayerischen Rundfunk, bei uns das Bayerische Fernsehen, hat über unsere Wasserbüffel berichtet und der Bericht kam dann auch im Fernsehen in Indonesien. Dann habe ich mich dann indonesisch reden gehört. Das war sehr witzig. Also die sind ganz aufgeschlossen und tun was dafür. Also es ist nicht nur Deutschland immer, die was sind. Es sind manche Länder überholen uns da ganz schön. Und wir haben leider sehr viele Restriktionen und Auflagen. Wir sind ja immer sehr korrekt und beachten jede Bestimmung und man weiß ja selber beim Hausbau, wie es schon ist, wer da alles mitredet. Und dann können Sie sich vorstellen, bei der Vernässung von Mooren ist es genauso. Mhm. Da reden dann viele Behörden und Stellen mit.
Ja, aber die Chance besteht, dass über die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf jeden Fall da ein bisschen was vorangeht und man da was auch erreichen kann.
Wir müssen.
Für die Leute, die jetzt vielleicht dann auch bei Ihnen mitmachen wollen, welche Möglichkeit oder was gibt es denn sonst noch vielleicht an Programmen oder an Inhalten? Ich habe gesehen auf der Website, es ist ja doch ein bisschen was geboten.
Also was ich jetzt anbieten kann im September, wir haben einen Verein gegründet, nochmal einen kleinen Verein, Naturweiden Donaumoos, da sind wir nur 30 Mitglieder. Dies besteht hauptsächlich aus den Landwirten, die Weidetiere haben, damit wir uns austauschen untereinander und miteinander organisieren. Und dort wollen wir jetzt am 10. September im Gundelfingermoos eine Fahrradtour machen und in Leipheim eine Wanderung. Und dann treffen wir uns alle in der Mitte in Riedhausen beim Alpakahof. Die haben ein kleines Hofcafé und dort werden dann Fragen zur Beweidung und zum Moorschutz noch beantwortet.
Ja. Wird es denn auch irgendwo, weil Sie gesagt haben, Produkte, die man aus so einem Gebiet machen kann, wird es da irgendwie noch irgendwo weitere Sachen, wird da irgendwo an was geforscht, gearbeitet, irgendwie noch was Spannendes geben, was irgendwo auch wissenschaftlich irgendwie...
Ja, wir hatten letztes Jahr gelaufen, hatten wir im Oktober einen sogenannten Feldhack gehabt. Dort hatten wir das ganze Wochenende Gerätschaften ausgestellt, wie man Nassimore bewirtschaftet, die Produkte, und zwar in Form eines Tiny Houses, das dort ausgestellt worden ist, das nur aus Produkten gebaut worden ist, die im Moor gewachsen sind. Und das war natürlich unheimlich interessant. Und wir hoffen eigentlich, dass wir so eine Veranstaltung alle 2 Jahre oder so wiederholen, dass sich auch Architekten mal vielleicht diese Sachen anschauen, um Geschmack zu bekommen auf dieses tolle Material, das da entsteht.
Mhm. Naja, was Sie vorher gesagt haben, was man vom Bau oder irgendwie draus machen kann, ist ja durchaus spannend und hat ja durchaus dann irgendwo, ja, vielleicht auch für Bauwirtschaft oder irgendwas sogar dann irgendwo dann schon Bedeutung.
Ja. Ja. Also wir versuchen da den auch der Bevölkerung einiges zu bieten, aber so weit sind wir noch nicht. Aber dann komme ich nochmal wieder und erzähle dann, wie weit wir sind.
Mhm. Und sonst, wenn sich jemand bei Ihnen engagieren will, irgendwie unterstützen will?
Einfach bei uns anrufen.
Ja?
Ja.
Und
freuen wir uns immer wieder.
Ja, dann gibt es irgendwie auch, ich gucke gerade auf der Website, irgendwie sonst noch ein paar Infos oder spezielles Programm oder so irgendwie.
Ja, wenn Sie auf die erste Seite gehen bei uns, also wie gesagt, www.arge-donaumoos.de, dann sind immer die aktuellen Projekte vorgestellt, als auch die Veranstaltung. Da gibt es extra einen Veranstaltungsbutton und da bieten wir immer wieder Exkursionen an in unterschiedlichster Form. Sei es jetzt Schmetterlinge, Vögel, Weidetiere, also je nachdem, Gusto.
Ja, Und bei der Meldung sehe ich gerade einen Preis, haben Sie auch noch bekommen.
Ja, wir haben den Deutschen Umweltpreis,
ja.
Den Deutschen Landschaftspflegepreis bekommen für unsere Weidesysteme.
Ah, ja.
Wir haben insgesamt jetzt 120 Hektar Weiden, man nennt das extensive Beweidung, weil da eben wenig Tiere auf der Wiese sind. Wir versuchen eben naturnah zu bleiben.
Schön. Ich glaube, wir haben in der Stunde einiges heute mit Ihnen dazugelernt, Frau Schumann. Wir sind mit der Plattform auch gleich schon wieder dann durch. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ja, Thema war also die AG Schwäbisches Donaumoos. Mein Studiogast war die Frau Anja Schumann. Mein Name ist Michael Trostner. Moderation. Morgen gibt's wieder gleiche Zeit eine Plattform. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich sage mal ganz kurz, Sie waren, sagen wir nur Namen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche einen schönen Tag noch.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.